Wir hier beim Antritt auf Detektor FM, wir stehen ja auf Fahrradgeschichten. Das sollte nun nach all den Jahren ja so ein bisschen klar sein. Aber in der Ausfahrt des Monats sprechen wir deshalb auch einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis, das sie oder er auf dem Fahrrad gehabt hat. Egal, ob das eine Weltreise ist oder am Atlantik lang oder eine Trainingsfahrt, ob Sprintrekord oder Langsamfahrt. Nehmt uns einfach bitte, bitte ein Stück mit auf eure Ausfahrten. Wir wollen drüber sprechen.
Nach all diesen Jahren, sagt er da, oder nach all den Jahren. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Thees aus Wedel. Wedel, das liegt an der Elbe.
Und Thees ist nicht Thees Ullmann.
Auch das stimmt, aber Wedel ist in der Nähe von Thees Ullmann sozusagen, also elbabwärts von Hamburg, wenn ich richtig informiert bin. Wir sprechen aber nicht deswegen mit Thees, sondern er hat was, die einen sagen, ganz normales veranstaltet, die anderen sagen, das ist schon ein bisschen speziell. Er ist nämlich zum Jahreswechsel Fahrradfahren gegangen, hat draußen geschlafen und sich auch noch an einem Seil übers Wasser gezogen. Und da müssen wir nachhaken und sagen, hallo Thees.
Hallo.
Thees, du hast dich kurz vor Silvester aufs Rad gesetzt und bist nach Norden gefahren. Warum das? Ist das so deine Lieblingsreisezeit?
Ja, nein, vielleicht. Doch ich fahre gerne im Winter mit dem Rad, wenn das Wetter halt wie stimmt. Und das dieses Jahr hat sich das einfach aus verschiedenen familiären Gründen so angeboten, dass ich das machen konnte.
Darf ich nachfragen, was das genau bedeutet? Das heißt, du hast frei gehabt?
Nein, also meine Frau hat mit meinen Schwiegereltern Silvester gefeiert und meine Schwiegerin war schon in Dänemark und wir haben uns da oben dann alle Neujahr getroffen und deswegen, da der Hund auch im Auto sitzt und noch die Kinder noch mit dem Auto saßen, war das Auto voll, deswegen durfte ich Fahrrad fahren.
Also alternative Anreise. Bei Norden und Winter und Küstennähe, da denken wir an kalten, starken Wind. Da würden jetzt viele Leute sagen, da fahre ich jetzt beim Hund im Auto mit. Du bist aber Rad gefahren. Wie doll ist das gewesen mit dem Wind?
Da ich die Ecke kenne, habe ich zunächst vermieden, an der Westküste nach Norden zu fahren und bin durchs Binnenland quasi von Schleswig-Holstein und Dänemark gefahren und erst zum Schluss rüber an die Westküste. Deswegen war das mit dem Wind nicht ganz so schlimm.
Wenn ich immer so auf die Wetterkarte gucke, dann bin ich manchmal gerade jetzt in diesen Tagen so ein bisschen neidisch auf den Norden, weil ich manchmal das Gefühl habe, da ist es auch ein bisschen milder. Ist das so, dass so dieser maritime Einsatz so ein bisschen das, ja, ich sag mal, abmildert?
Ja, das ist richtig. Bei uns schneit es vielleicht weniger als bei euch. Dafür ist es dann knapp über Null und dann ist es ganz fürchterlich nass und windig. Also ehrlich gesagt hätte ich jetzt lieber Schnee gerade als das Wetter, was wir haben.
Würde ich mich anschließen. War es denn auch nass auf deiner Tour?
Ja, aber es war nicht so nass wie angesagt. Zwischendurch war der Wetterbericht viel schlimmer. Von daher war es irgendwie noch okay, aber Regenklamotten wurden getragen, ausgiebig.
Das ist ja auch meine Erfahrung. Die Wettervorhersage ist meistens schlimmer, als es dann ist. Es ist selten andersrum, glücklicherweise, jedenfalls in meiner persönlichen Erfahrung. Du hast schon erwähnt, der Hund hat sozusagen deinen Platz im Auto gehabt, aber du hast unterwegs noch was kombiniert. Du hast nämlich noch einen Freund besucht, ne?
Richtig, in Appenrade. Das ist quasi eine Förde weiter als die Flensburger Förde, die erste dänische Förde. Das ist ein alter Freund von meinen Eltern eigentlich schon, den kennen die quasi aus ihrer Jugendzeit vom Segeln. Und ich bin da als Kind schon mit hingefahren und habe da auch häufig einige Wochen in den Sommerferien verbracht. Der gehört irgendwie mit zur Familie dazu.
Ja, und was habt ihr so gemacht?
Als ich da war, jetzt uns unterhalten. Der hat viel zu erzählen, der hat natürlich viel erlebt, der ist knapp 90 Jahre alt. Der hat natürlich auch die jüngere deutsche Geschichte als Däne mitgekriegt. Das ist dann immer mal ganz interessant und ja, heilsam vielleicht. Das ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort.
Dann willst du es kurz, was war so das Inhaltliche, das, wo du, was dich am meisten, sag ich mal, beeindruckt hat oder wo du drüber nachgedacht hast?
Nicht im Einzelnen, aber es ist halt einfach ein Zeitzeuge, der den schlechten Teil der deutschen Geschichte halt miterlebt hat. Und wie er damit umgeht und wie er darüber redet. Und ja, es erinnert dann halt immer wieder an die Geschichte. Und es ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass er da eigentlich relativ gelassen mit umgeht und halt, obwohl er ja irgendwie in einer gewissen Form sicherlich Opfer ist, aber nicht die Deutschen in ihrer Gesamtheit halt verurteilt, sondern einem selber gegenüber eigentlich doch sehr neutral gegenübersteht.
Also ein bisschen auch schon, ich ja, sag's jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber so ein europäischer Gedanke.
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass die Dänen sowieso auf ihre Art und Weise sehr europäisch denken, häufig.
Stichwort Dänemark. Du hast ja auch so ein paar Bilder mitgeschickt und ich habe da so einen Holzverschlag gesehen. Wahrscheinlich würde man Shelter dazu sagen. Was hat's denn damit auf sich?
Das ist richtig. In Dänemark gibt es nicht wie in Rest Skandinavien das Jedermannsrecht, so dass man sich auf irgendeine Wiese oder so einfach sein Zelt aufbauen darf. Aber in Dänemark gibt es ganz viele sogenannte Shelterplätze in der Natur verteilt. Das ist, wenn man sich eine dänische Landkarte anguckt und nicht so stark reinzoomt, sind da lauter orange Punkte drauf. Und das sind ja offene Hütten. Also meistens ist vorne nur eine halbe Wand oder eine Dreiviertelwand. Meistens haben sie eine Sitzhöhe und da darf man als Radreisender, als jemand, der zu Fuß unterwegs ist oder auch häufig mit einem Kanu oder sowas, Dänemark liegt ja viel am Wasser, darf man da eine Nacht umsonst schlafen. Und meistens ist es eine Feuerstelle, häufig liegt da sogar gemachtes Feuerholz oder häufig liegen auch Äxte und Sägen, damit man sich selber Feuerholz machen kann, was in Deutschland wahrscheinlich ziemlich unmöglich wäre, dass das da bleiben würde, weil die liegen da tatsächlich einfach am Platz, wo der Shelter halt ist. Manchmal gibt es noch ein Plumpsklo da, manchmal gibt es Wasser, also ein fließendes Wasser, aber das ist im Winter meistens ausgestellt, weil da die Leitungen zufrieren würden.
Das klingt wirklich interessant und höre ich zum allerersten Mal. Ich weiß nicht, Gerolf, du bist doch so ein Kartenfan. Hast du die orangenen Punkte schon mal gesehen, auch in echt?
Also in echt noch nicht. Auf der Karte ist es mir nicht im Kopf, aber ich habe von diesen Sheltern schon einiges gehört. Und dass das wirklich bemerkenswert ist, dass die so dicht über Dänemark verteilt sind, finde ich ziemlich cool. Hab auch eben, also während des Gesprächs denke ich, ich muss da endlich mal hin. War ich nämlich noch nicht. Aber hier geht es ja nicht um mich. Shelter ist eine gute Idee, würden mir bestimmt einige Menschen zustimmen. Aber jetzt machst du das ja im Winter draußen schlafen. Wie viele Menschen in deinem Umfeld verstehen, was du da tust?
Inzwischen mehr als früher. Ich mache das schon ein bisschen länger. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute das merkwürdig finden und fragen, ob mir nicht kalt ist und ob das nicht langweilig und dunkel und nass und alles ist. Aber ja, ich war keine Ahnung. Ich bin mein Leben lang Segler gewesen. Also nass und kalt kenne ich irgendwie noch in ganz anderen Zusammenhängen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Beim richtigen Schlafsack und so passt das schon. Und gerade in Dänemark, eben wie du schon sagst, da sind sehr viele Shelter sind sehr dicht beieinander. Da kann man das tatsächlich gut machen, weil ich sag mal, wenn du unterwegs bist, spätestens nach 50 Kilometern findest du so einen Shelter. Und wenn auch selbst wenn tagsüber das Wetter mal zu arg ist, dann hältst du da einfach an, kriegst du unter und ja, es geht dir besser, als wenn du irgendwo in Deutschland unterwegs bist, wo halt nur irgendwelche Bushaltestellen oder EC-Kartenhotels sind. Die sind denen man übrigens nicht gibt.
Also hier im Podcast hast du auf jeden Fall ja 50% schon mal überzeugt, nämlich Gerolf, der auch gerne draußen schläft und eigentlich auch fast immer. Mich noch nicht so ganz, weil ich finde, er ist ja trotzdem kalt und nass. Also was fasziniert dich so sehr dann da draußen zu schlafen, jetzt gerade im Winter?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also erstmal, ich bin halt wirklich gerne draußen. Im Winter hat es halt den Vorteil, dass nicht so viele andere Menschen unterwegs sind. Also im Sommer kannst du das schon haben, dass du halt irgendwie abends zu einem Shelter kommst und dass der einfach voll ist, weil da einfach schon andere Leute sind, die den halt nutzen. Einige kann man zwar auch irgendwie über so eine Online-Plattform vorher reservieren, aber das ist mir dann auch nicht spontan genug. Und im Winter ist es halt einfach leerer und irgendwie fühlt sich das auch toll an, morgens aufzuwachen, sagen, die Nacht war kalt und man hat trotzdem nicht gefroren. Also das ist ja auch eine Frage von den Klamotten und den Schlafsachen, die man mit hat. Also ich friere da auch nicht, sonst würde ich das wahrscheinlich nicht machen.
Ja, ist ja auch von mir so ein subtiles Langzeitprojekt, Christian, das Schritt für Schritt näher zu bringen. Es muss sich jedenfalls dort ziemlich gut schlafen, ich glaube das sofort. Denn Tess, du hast geschrieben, du hast Silvester verschlafen. War das geplant oder nicht geplant?
Nee, das war nicht so richtig geplant. Also ich bin, nachdem ich am Radl war, da am Nachmittag los und bin dann noch, weiß nicht, 2-3 Stunden gefahren oder so. War dann frühen Abend, da war es natürlich schon dunkel. An einem Shelter, den ich mir schon ein paar Tage vorher mal ausgesucht hatte, wo ich halt hin wollte. Und habe mir dann noch ein bisschen was zu essen gekocht und natürlich schon Schlafsack ausgerollt, weil ohne Schlafsack dann so im Shelter rumsitzen, das ist dann doch ein bisschen kalt um die Jahreszeit. Und habe was gegessen, bin mal kurz eingeschlummert, dann bin ich aufgewacht, weil nebenan noch irgendwie ein bewohnter Bauernhof vor dem war, wo die Eltern mit ihren Kindern wahrscheinlich schon vor 12 das Feuerwerk gemacht haben, damit die Kinder vielleicht früher ins Bett gehen können. Das war dann irgendwie so um 9:30 und naja, so im Shelter ist es dann halt noch dunkel und Lagerfeuer hatte ich auch nicht gemacht, weil es halt auch alles nass war und dementsprechend auch kein trockenes Holz da war. Und dann habe ich noch gedacht, naja, mal gucken, ob du Mitternacht noch wach bist. Und dann bin ich eingeschlafen und bin morgens um 4 das erste Mal wieder aufgewacht und ja, da war das neue Jahr dann halt da. Was mich dann wirklich gewundert hat, als ich morgens endgültig aufgestanden bin, weitergefahren bin und zurück auf die Straße kam, keine 300 Meter weiter, war die ganze Straße wirklich voll mit ausgebrannten Feuerwerksbatterien, weil die Dänen da anscheinend ein riesengroßes Feuerwerk gemacht haben. Aber davon habe ich wirklich gar nichts mitgekriegt, weil ich wirklich gut geschlafen habe.
Das wäre meine Frage gewesen, weil ich war mal Silvester in Kopenhagen und da war das irgendwie relativ reglementiert. Aber du sagst, da ging es doch ganz gut ab, da wo du warst.
Ja, das ist tatsächlich so. Also früher war es in Dänemark wohl nicht so viel mit Feuerwerk, aber Da war es wohl nur, dass sozusagen Feuerwerk, was auch Bundeslicht macht, also Raketen und sowas erlaubt sind. Und irgendwie die letzten Jahre scheint da so zu sein, dass die Hirsche gesagt haben, alles klar, dann machen wir was ordentlich, wo bunte Flammen rauskommen und dann darf es auch ordentlich knallen. Und das benutzen die jetzt auch doch relativ viel. Also ich bin auch, wenn der Neujahr durch Dänemark durchgefahren und in größeren Städten und überhaupt in den Städten und auch bei den ganzen Dörfern, da waren wirklich Straßen voll mit diesen riesengroßen Batterien und da stand dann auch nicht eine, da stand dann auch wirklich 20 abgebrannte Batterien. Also die müssen ein irrsinniges Geld verballert haben. Also das nimmt Dimensionen dann, die es teilweise, glaube ich, in Deutschland auch hat. Merkwürdig.
Jetzt ist ja zum Jahreswechsel so, dass viele Leute da so ein bisschen resümieren oder kurz vorher und sich dann so Sachen vornehmen, die sie dann ungefähr, weiß ich nicht, im Fitnessstudio anmelden und zweimal hingehen oder so, was man halt so hört.
Das ist das Klischee.
Ja, entschuldige bitte. Das ist das Klischee. Jetzt stelle ich mir das aber ziemlich...
Manche gehen auch gar nicht hin.
Ja. Stelle ich mir das aber ziemlich gut vor, den 1.1. auf dem Rad zu verbringen, weil ich kann auf dem Rad gut nachdenken. War das auch so quasi ein besonderer Tag für dich? Also wirklich so, okay, 2023 ist jetzt da, was ist hier, was werde ich so tun? Oder war das eine dänische Ausfahrt, wie du sie öfter machst?
Also ich habe tatsächlich nicht so viel über das neue Jahr nachgedacht. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht für mich ja eine normale dänische Ausfahrt, wie du es genannt hast, ja. Eigentlich tatsächlich einen kleinen Vorsatz hatte ich mir gefasst. Darüber habe ich kurz nachgedacht, aber der war jetzt auch nicht so groß. Und weiter nachgedacht, ich habe mir nur vorgenommen, mich insgesamt weniger über alles Mögliche zu ärgern. Weil ärgern ist doof, das lohnt sich nicht.
Das ist doch ein guter Vorsatz. Und hat es geklappt bisher?
Nein, natürlich nicht immer. Ab und zu muss ich mich daran erinnern. Aber wenn man den Vorsatz hat und sich daran erinnert, dann hilft es ja häufig. Also ich sag mal so, ich habe dieses Jahr noch keinen Autofahrer bepübelt.
Das ist doch schon mal eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, ja, im Februar. Was ich noch fragen wollte, weil wir haben vorhin schon die Bilder angesprochen, die du geschickt hast und es gibt noch ein anderes Bild und zwar ist da ja im Prinzip ein Fluss zu sehen und so ein großer Kasten. Ich, der aus der Altmark kommt, verbinde das sofort natürlich und denke, ah, das ist eine Fähre. Sieht so aus, ist eine Fähre, oder? Zwei Seile und ein Kasten?
Das ist richtig, das ist eine Fähre, die ist am... nordöstlichen Ende vom Ringkubingsfjord, da geht ein Fluss bzw. sogar zwei kleine Flüsse noch längs und da kann man sich im Handbetrieb, die kann man dort überqueren.
Man muss also selber aktiv werden?
Man muss selber aktiv werden, ja. Also die erste Fähre, die war noch relativ einfach, die war nämlich auf meiner Seite, als ich dort ankam und dann muss man da irgendwie sein Fahrrad, sein Gepäck irgendwie raufwuchten. Das ging auch noch einigermaßen, da ist so eine Klappe halt in der Kiste, die man aufmachen kann, die war halt offen und dann ist die Fähre an zwei Seilen geführt und ziehst sie auf die Anruferseite. Das ging soweit ganz gut. Und auf der anderen Seite musst du dann die Klappe entriegeln, Klappe runter, dann mit dem Fahrrad runter. Das war dann schon so ein bisschen schwieriger, weil doch irgendwie ein größerer Schritt zu machen war, um übers Wasser zu kommen, weil die Fähre halt doch nicht ganz ans Ufer rankam. Und die zweite Fähre, das habe ich dann tatsächlich fast nicht hingekriegt, weil das war an dem Tag doch inzwischen etwas windiger. Der Wind kam zwar von der Seite und die Fähre war auf der anderen Seite und dann ist da eine große Kurbel gewesen, mit der man die mit so einem Stahlseil zu sich rankurbeln kann. Das war schon mal anstrengend und dann kam der nächste Punkt, dass die Fähre dann auf meiner Uferseite war und dann musste man die große Klappe entriegeln. Aber die Riegel für die Klappe sind nicht außen an der Fähre, die sind natürlich innen an der Fähre. Da muss man erstmal hinkommen, aber die Fähre nicht ja auch nicht direkt am Ufer, also das ist quasi halt eine Böschung gewesen, sondern auch ein Stück weg. Also habe ich die Fähre halt rangeholt, wollte zur Fähre hingehen, da ist mir vom Wind auch schon gleich wieder ein Stück abgetrieben. Wurde sie also nochmal rangeholt und dann habe ich gesagt, okay, wusste ja, wo die Klappe ist, dann mit einem großen Satz auf die Fähre rauf, das ganze Ding in Riegel, die Klappe runtergemacht, dann erstmal die Fähre wieder zurück zum Ufer gezogen, weil sie inzwischen wieder ein paar Meter abgetrieben war. Dann bin ich von der Fähre wieder runter und dann musste ich irgendwann mein Fahrrad darauf kriegen, was halt mit dem Gepäck auch nicht ganz leicht war. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann war ich drauf und hatte auch nur einen nassen Fuß. Und ja, dann ging das weiter und war auch ganz froh, dass ich dann nachher nicht mehr viel weiterfahren musste, weil das wäre sonst irgendwann mit den Temperaturen mit dem nassen Fuß doof geworden.
Klingt nach einem lustigen TikTok-Video.
Ja, wenn das jemand gefilmt hätte, hätte er das bestimmt lustig posten können, ja.
Ja, es ist zumindest so, dass man... denk, wenn man dir zuhört, ja, das Fitnessstudio brauchst du nicht im neuen Jahr, weil wenn du jetzt das öfter machst, mit so einer Fähre, klingt so nach Ganzkörper, also auch ein bisschen wahrscheinlich ausgeglichener als nur Fahrrad zu fahren. Du hast ja schon vorhin schon bestätigt, dass du öfter mal eine dänische Tour machst. Kennst du die Fähren? Kennst du so dieses Spiel? Hast du am Ende sogar eine Lieblingsfähre?
Eine Lieblingsfähre? Oh ja, tatsächlich, habe ich letztendlich. Ich muss mal gucken. Und zwar fährt die von Ja, kleinen Augenblick, ich muss mal auf der Karte nachgucken.
Gar kein Problem, macht Gerolf auch häufiger.
Ja, weiß ich doch.
Christian, zwei von drei Menschen in diesem Podcast gucken gerne auf Karten.
Ja,
denk mal drüber nach.
Habe ich früher auch mal gemacht, bin ich aber von abgekommen. Hat sich für mich, hat mit meiner Lebenswirklichkeit nicht so viel zu tun. Nee, stimmt nicht. Aber orangene Punkte würde ich
denken. Wenn man sich vornimmt, ins Fitnessstudio zu gehen.
Und zwar für die Fähre von Ballebro über den Arlsfjord rüber nach Arls.
Was ist die nächstgrößte Stadt?
Sonderburg.
Ah ja.
Also Sonderburg ist ja direkt am Altsund, da wo es relativ schmal ist und ein bisschen weiter nördlich wird das halt breiter. Und da führt quasi eine Fähre vom Festland rüber, ja, auf die andere Seite auf Alt. Das heißt dann da Hadesheu.
Und da müssen wir jetzt natürlich aufklären, warum
genau,
das
macht die so besonders.
Deine Lieblingsfähre ist.
Das ist eine ganz kleine dänische Fähre und ja, keine Ahnung, das ist einfach so. Die mag ich einfach gerne, mit der bin ich häufiger schon gefahren und ja, also es gibt viele kleine Fähren in Dänemark auf die kleinen Inseln, aber mit der kann man beim Fahrrad häufiger fahren, weil man halt vom Festland halt auf eine Insel fährt.
Das heißt, wenn man mal in der Ecke sein sollte, sollte man aus deiner Sicht diese Fähre nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Man kann natürlich in Sonderburg auch über die Brücke fahren, aber das kann man ja auf dem Rückweg machen, wenn man alles umrundet hat. Aber die Fähre lohnt sich auf jeden Fall. Die ist klein und niedlich und kostet auch nicht viel. Da bin ich auch schon mal bei schlechtem Wetter angekommen, da war der Fährschaffner auch total nett, sagte erstmal, dass ich nichts bezahlen muss, was mich irritiert hat. Und dann hat er mir seinen Aufenthaltsraum die Tür aufgemacht, der geheizt war und sagte so, setz dich da mal rein, wärm dich mal auf, bis wir drüben sind, weil du siehst irgendwie nass und kalt aus.
Och, sympathisch.
Gut, dass ich die Fährfahrt nicht bezahlen wollte, habe ich irgendwie ein paar Monate später erst kapiert. Das war damals zur Corona-Zeit und da hatten die in Dänemark irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, waren die Fährfahrten umsonst. Keine Ahnung. Ich glaube, das ging darum, dass sie gesagt haben, okay, die Leute sollen lieber in Dänemark Urlaub machen als wegfahren. Und deswegen haben sie einige Sachen halt, die sonst Geld kosten, kostenlos gemacht. Ja, so war das, glaube ich.
Ankurbeln des heimischen Tourismus wahrscheinlich. Ja, kann gut sein.
Aber es war keine Kurbelfähre, Christian. Hast du zugehört?
Ja.
Gut. So.
Da ist er ganz genau. Ja.
Das klingt nach einem sehr reichhaltigen Jahreswechsel. Jetzt kommt, wie immer, die schwerste Frage. Gibt es einen schönsten Moment?
Morgens um 4 im Shelter.
Nee. Da bin ich auch wieder wach geworden, mir war warm, aber schönster Moment, nie. Also was ich zugeben muss, was ich wirklich schön fand, ist, dass in Dänemark die Supermärkte Neujahr um die Mittagszeit aufmachen und man sich was zu essen holen konnte und ich nicht den ganzen Kram schon 2 Tage vorher kaufen musste und mir rumfahren musste. Das fand ich schön, aber es ist kein schöner Moment. Und
da bin ich aber ganz bei dir. Wenn es um Essen geht, bin ich sofort hellhörig.
Ja. Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die in Dänemark im Supermarkt arbeiten, aber ich glaube, die haben etwas bessere Bedingungen als die Leute in Deutschland, die im Supermarkt an den Kassen sitzen müssen. Hoffe ich zumindest. Das wirkt auf zumindest irgendwie so.
Aber gab es so einen Moment, wo, weiß ich nicht, die Sonne rausgekommen ist oder du es auf die Fähre geschafft hast, wo du gesagt hast, das war der Moment der Reise? So im Nachhinein, wo du heute noch dran denkst? Oder sagst du,
wirklich nicht.
Muss ja auch nicht.
Gibt es tatsächlich nicht. Muss ich passen.
Mich wundert ja, dass Christian nicht fragt, was du gekauft hast zum Essen.
Ja, das kann ich mir schon denken.
Und zwar? Lakritze? Na,
Zimtschnecke.
Richtig. Lakritze oder Zimtschnecke-Tees?
Natürlich eine Zimtschnecke.
Ja, ist doch klar.
Auch eine Zimtschnecke und also, vieles andere.
Natürlich, aber eine Zimtschnecke muss sein in Dänemark, finde ich.
Ja. Und Lakritz.
Da kommen wir nicht zusammen.
Okay.
Das führt jetzt zu weit. Aber wir haben wahnsinnig viel mitgenommen. Also ich habe viel gelernt über dänische Fähren, über deinen Vorsatz fürs neue Jahr. Ich hoffe, den kannst du auch in den kommenden Monaten sozusagen einhalten, weniger zu fluchen und da fluchen zu müssen. Und ja, wahnsinnig coole Geschichte. Also vielen Dank, Thees. Schöne Grüße nach Wedel. Und Gerolf will auch noch was sagen.
Na, ich habe mich noch gefragt, ob der Hund den Platz, also ob das klargegangen ist auf der Rückfahrt, dass der Hund den Platz freigegeben hat. Und vor allen Dingen aus gegebenem Anlass, Thees, welche Luftpumpe hast du mit, wenn du solche Touren machst?
Eine relativ große von Rose habe ich die mal gekauft. Die habe ich schon zigmal nachgekauft, weil die wirklich gut ist, aber halt irgendwann auch verschlissen ist. Und die habe ich auf dem Rückweg auch tatsächlich sehr viel gebraucht.
Ah, du bist dann auch zurück mit dem Fahrrad gefahren?
Ich wollte zurückfahren, ja, aber es hat nicht geklappt.
Verstehe. Und dann musste der Hund Platz machen. Und bei der Pumpe...
Nee, ich musste dann Bahn fahren. Der Hund hat seinen Platz nicht hergegeben. Der
Da muss man dann halt in Zug.
Das glaube ich sofort. Das ist nochmal eine andere Ausfahrt, würde ich sagen. Ja.
Wir haben in diesem Podcast schon mit Jens Klötzer gesprochen über Luftpumpen. Und dann möchte ich präzisierend nachfragen, es handelt sich also um so eine große Rahmenpumpe, oder?
Nee, irgendwo dazwischen. Die muss schon mit so einem Klemmhalter, der unter den Flaschenhalter kommt, am Rahmen befestigt werden, aber die ist länger als die normalen Mini-Pumpen.
Nicht so eine
die
Mini.
Kann halt auch richtig Druck machen und damit muss man auch nicht irgendwie stundenlang pumpen, um so einen Reifen aufzublasen. Die funktioniert gut.
Super. Vielen Dank. Zum Glück haben wir erst jetzt von dieser Zwischenkategorie erfahren, weil das Pumpengespräch, das ist schon so
ausgeufert.
Die Pumpenwelt ist so vielfältig, dann hätte es noch 5 Minuten länger gedauert. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Das ist eine super Geschichte. Zimtschnecke, Lakritze, Handkurbelfähre.
Mittelgroße Pumpe,
Dänemark. Shelter, Dänemark, alles was dazu gehört. Super, super, super. Und ich werde nachschauen nach diesen orangenen Punkten auf der Karte. Die habe ich nämlich wirklich eine ganze Zeit nicht gesehen. Vielen Dank, Thees.
Ja, die Punkte siehst du jetzt auch nur mit der richtigen App, muss man sagen. Aber die heißt ganz einfach Shelter-App.
Super Tipp. Dankeschön.
Danke, Thees.
Ja, gerne.